Fears we're on the brink of another global financial crisis.
Defend its sovereignty from further Russian aggression.
Neue Hitzerekorde.
Climate crisis.
Das ist kein normaler Monsun, sagen pakistanische Klimaaktivisten.
Der Rohölpreis ist um rund ein Viertel gestiegen.
Märkte, Mächte, Emissionen. Zur Lage der Welt. Mit Adam Tooze.
Deutschland wird von Amerika, auch von den beiden Leuten, nicht als in finanzpolitischen Fragen zuverlässiger Partner betrachtet. Also die Frage der Zusammenarbeit mit Deutschland, selbst zu besten Zeiten, das heißt Biden und Scholz und Obama und Merkel, wird in Washington, selbst von den Demokraten, als sehr, sehr schwierig gesehen.
Selten war ein Präsidentschaftswahlkampf in den USA so aufreibend und auch so unvorhersehbar. Jetzt steht es fest, Donald Trump wird als 47. Präsident ins Weiße Haus einziehen. Und ob es jetzt um Wirtschaft, Klima oder Außenpolitik geht, die USA als größte Volkswirtschaft und auch reichstes Land der Welt hat natürlich einen enormen Einfluss. Und wir wollen heute fragen, was ist unter einer Trump-Präsidentschaft 2.0 zu erwarten und insbesondere, welche Folgen ergeben sich in Europa dadurch? Darüber sprechen wir in dieser Folge von Märkte, Mächte, Emissionen.
Ja, in diesem Podcast sprechen wir einmal im Monat über Märkte, die globale Wirtschaft, über Mächte, die neue Geopolitik und über Emissionen, die Klimakrise. Wir versuchen mit Adam Tooze, dem bekannten Wirtschaftshistoriker von der Columbia-Universität in New York, die komplexen Zusammenhänge zwischen diesen drei Faktoren zu erkunden. Adam ist in Deutschland aufgewachsen und spricht daher sehr gut Deutsch. Mit ihm reden wir in jeder Folge über eine Fragestellung in diesem Themenfeld. Wir, das sind Jörg Haas und
Sarah Ribbert
von der Heinrich-Böll-Stiftung.
Heute haben wir noch einen weiteren Gast. Bei uns hier im Studio ist Cameron Abadi, stellvertretender Chefredakteur bei Foreign Policy und für die Tooze-Fans unter euch auch sicherlich eine bekannte Stimme aus dem Podcast Once in Tooze, den wir euch auch sehr ans Herz legen, wenn ihr den beiden mal auf Englisch zuhören wollt. Und Cam, ich glaube, das ist auch wichtig für unser Thema heute. Du bist auch Amerikaner, auch wenn du hier in Berlin lebst. Also schön, dass du da bist. Wir freuen uns auf die Diskussion mit euch beiden.
Ja, danke. Schön, hier zu sein. Ich bin nicht in Deutschland aufgewachsen. Insofern sind meine Deutschkenntnisse nicht so perfekt wie bei Adam.
Ich würde sagen, damit steigen wir direkt ein und beginnen mit einer persönlichen Frage. Also wie war das für euch, als klar war, Trump wird diese Wahl gewinnen? Was ist euch durch den Kopf gegangen? Was war euer erstes Gefühl?
Cam, hast du es live erlebt? Ich habe gepennt. Ich war übernächtigt und habe geschlafen.
Ebenfalls. Ich bin aufgewacht, Kaffee gemacht. Also ich war hier in Berlin und Handy angemacht. Meine erste Reaktion, da muss ich auch zugeben, natürlich ist das ein politisches Ereignis. Und meine erste Reaktion war eine persönliche, glaube ich. Die Anerkennung, dass Donald Trump die wichtigste politische Figur meines Lebens geworden ist. Das ist an sich etwas Unglaubliches, fast ein ehrfürchtiges Erlebnis. Zweitens, das ist auch peinlich gewesen auf persönlicher Ebene, dass diese Figur mein Land widerspiegelt und vertritt auf der Weltbühne.
Ich war, glaube ich, stelle jetzt fest, innerlich darauf vorbereitet. Es hat sehr wenig Schock bei mir erzeugt, ganz anders als 2016. Das sagen auch sehr viele Freunde, dass die Reaktion beim zweiten Mal ganz anders ist. Ich vertrete ja und habe schon lange vertreten die These, dass Biden von der Grundlogik her nicht so anders war. Und das war auch der Grund, warum ich mit den beiden Leuten viel weniger konnte, als ich eigentlich mir hätte vorstellen können oder erwartet hatte. Im Grunde war mir das peinlich. Und noch peinlicher, weil es so zivilisiert daherkam und trotzdem im Grunde MAGA for Thinking People war und sich dessen gar nicht so richtig bewusst war. Und da ist mir im Grunde der Trump lieber. Weil eben eklig und von vornherein klar und nicht irgendwie jetzt schick angezogen und elegant daherkommt, aber im Grunde genauso plump, patriotisch und nationalistisch wie Biden. Ich meine, Atlantizismus kommt dazu und das ist natürlich dann die europäische Schiene und das ist dann halt die andere Ausprägung, eine andere Version dieser Politik. Und ich will damit jetzt nicht die tatsächlichen Brüche unterschätzen, die jetzt kommen werden. Aber jetzt einfach nur mal von der unmittelbaren persönlichen Reaktion war es das. Okay, jetzt diese Version.
Also es gibt ja viele Analysten, die sagen, der Trump ist in der ersten Phase sehr gebremst worden. Es gab so die vernünftigen Leute, die Adults in the Room, die irgendwie ihn immer mal wieder gebremst haben, seine Impulse nicht umgesetzt haben und an verschiedenen Stellen sozusagen die Bösartigkeit von Trump dann so ein bisschen abgemildert haben. Und dass das jetzt eben für die neue, die zweite Trump-Administration anders werden wird, Trump ohne Filter, wenn man so will, und dass er die gesamte Administration mit Loyalisten besetzen werden, die jeden seiner blödsinnigen Befehle dann ausführen werden, ohne rückzufragen oder nochmal nachzudenken. Wie schätzt du das ein? Wird Trump 2 einfach eine Wiederholung von Trump 1 oder müssen wir uns auf was anderes einstellen?
Das haben wir ein bisschen bei unserem Podcast besprochen. Trump ist kein tief grundlegende Ideologie behafteter Politiker. Ich meine, er ist jemand, der nach Deal sucht und Macht gerne haben möchte. Aber trotzdem, ich glaube, was er machen werden will, ist seine Versprechen umzusetzen. Der hat einen Wahlkampf geführt, der hat ganz klare Versprechen gemacht an seinen Wählern. Und ich glaube, der wird das umsetzen wollen. Und ich glaube, davon muss man ausgehen. Das wird auf dem Hintergrund passieren, dass er schon diese Erfahrung einmal gemacht hat. Das heißt, er kennt sich ein bisschen besser aus. Und das heißt, ich glaube, der wird einige dieser Versprechungen einfacher umsetzen können. Also davon würde ich ausgehen.
Ja, und ich wäre ein bisschen vorsichtig mit der Etikettierung hier. Vor allem in der zweiten Amtsphase erwarten wir, dass er Rache sucht. Also die Bösartigkeit wird da sein. Blöd, weiß ich auch nicht. Inkohärent vor allem, wild, uninformiert, all das. Und bei den Adults in the Room wäre ich auch vorsichtig, denn ich finde, die Adults in the Room sind oft um ihn herum noch viel bösartiger und gefährlicher als Trump. Also ich halte Trump ja im Grunde für, wie Kam sagt, für einen Pragmatiker, der bestimmte Versprechen gemacht hat, die aus Vorurteilen und einem inkohärenten Weltbild speisen. Und da will er liefern und er ist frustriert, wenn er nicht liefern kann. Aber die wirklich gefährlichen Leute sind die Ideologen um ihn herum, von denen es einige gibt, deren Präferenzen, glaube ich, in recht andere Richtungen gehen als die von Trump selbst. Ich habe das für 2020 ziemlich genau nachgezeichnet in diesem Buch Shutdown zur Covid-Krise, wo man merkt, dass als der Präsident zunehmend Kontrolle verlor über die Administration, eine Gruppe von Ultra-Falken, also vor allem gerade in Sachen China und Barr, Pompeo, O'Brien, der Sicherheitsberater, wirklich gewisserweise eine Art Machtergreifung betrieben haben innerhalb der Administration. Und da müssen wir richtig Angst bekommen, wenn das geschieht. Im Hintergrund gibt es dann noch die Über-Über-Ideologen, die geradezu mystisch veranlagt sind. Also wenn jemand in letzter Zeit Bannons Podcast zum Beispiel gesehen hat, Interviews mit Todd Tucker, wo sie über Hinduismus und die Atombombe reden und Säkularisierung, also wirklich skurriles Zeug, oder Navarro, der wirklich Krieg führen will gegen China. Da denke ich, dass der Präsident selbst ein eher moderierender Faktor ist. Ich meine das wirklich im Ernst und das ist Kern jeder sinnvollen Analyse der Trump Administration. Der Chef selbst ist immer noch für Deals zu haben. Und das hätte man nie von den beiden Leuten gehört, weil sie ja ideologischer aufgestellt waren als Trump. Und das war meine richtig zynische Interpretation in der FT im Frühjahr. Das ein Teil der Dialektik hier ist nicht nur auf der Trump-Seite, denn dass seine Leute und dass er selbst gewisserweise jetzt in der zweiten Phase radikaler machen wollen, sondern eines der zurückhaltenden Faktoren in der ersten Amtszeit war ja der Deep State, der damals liberal veranlagt war. Und dagegen haben sie sich angerannt. Und unter Biden ist mit dem liberalen Deep State, da ist es damit vorbei in Sachen Wirtschaftspolitik. Das heißt, er erbt einen Staatsapparat, der von Biden in eine viel systematischere Weise auf Aggressivität getrimmt worden ist. Also in Sachen Sanktionen und all das haben die ungeheuer viel dazugelernt in der Zwischenzeit. Und das ist für mich das Dreieck. Also Trump selbst und Musk und all diese Leute, dann die wirklich hartgesottenen Berater und der Staatsapparat. Und das ist ein neues Gefüge und es ist sehr schwer abzuschätzen, wie das läuft. Aber in diesem Dreieck würde ich Trump tendenziell als moderierenden Faktor einschätzen, obwohl er natürlich fürchterliche Dinge verspricht.
Ich glaube, dazu muss man sagen, ist moderierende Rolle auf der Basis von Narzissmus ein bisschen geprägt.
Ich meine, verrückt und willkürlich, so ein Randomizing-Faktor.
Genau, das ist nicht durchdachter Pragmatismus, sondern der möchte geliebt werden von allen Seiten. Und deswegen möchte er auch seine Versprechen umsetzen. Ja. Es geht nicht um eine Ideologie, es geht um geliebt zu werden von seinem Volk, von seinen Wählern.
Ist das eine Chance für den IRA, also ist das dieses Klimagesetz, ne, Inflation Reduction Act, das ist ja ein Subventionsprogramm für Clean Technologies, für Batterieförderung, für alle möglichen Dinge. Und die haben ja Fabriken und Jobs geschaffen, diese Subventionen. Dahinter stehen jetzt Arbeiter, die teilweise in den Red States sind. Und ist das dann eine Chance, dass man sagen kann, dass dieser Wunsch Trumps, geliebt zu werden, dann quasi dem IRA eine Überlebenschance gibt?
Ja, ich meine, da gibt es verschiedene Fraktionen. Es gibt wirklich hartgesottene fossile Interessen, die das alles weghaben wollen, weil sie glauben, strategisch tendiert das in die falsche Richtung und der große grüne Staat ist für sie nur schlecht. Und dann gibt es sehr, sehr pragmatische Interessen, die tatsächlich viel abhaben vom Inflation Reduction Act. Der ist ja bewusst so gebaut worden, dass viele, viele, viele am Topf dann sich nähern können. Der Lobbyismus ist schon, bereitet sich schon aus. Wir haben mit unserem Podcast vom American Petroleum Institute und von der Chamber of Commerce gesprochen, die jetzt schon Lobbyismus betreiben für Wasserstoff, weil im Inflation Reduction Act lauter Subventionen für Wasserstoff drin sind. Da muss man nur die Regeln umschreiben und das ist ja der Prozess. Also es ist ein Gesetz wird verabschiedet mit knapper Mehrheit und dann müssen Umsetzungsregeln formuliert werden. Und wenn die weniger eng gefasst werden, dann ist das eine riesige Subvention für fossilbasierte Carbon-Catcher-Projekte, die sie sowieso betreiben wollen, einfach mal nur aus Interesse und dreckigen Wasserstoff. Texas, Gulf of Mexico ist ja dafür perfekt aufgestellt. Die haben ja dort schon Wasserstoff-Pipelines. Ist alles bereits da und diese Subvention wollen sie nicht verlieren.
Was im Hintergrund passiert ist, ist während des Wahlkampfes, gab es einen Brief von, glaube ich, 16 republikanische Abgeordneten, die an ihren Chef, die Speaker of the House, geschickt haben, wo sie schon plädieren dafür, dass das Gesetz eingehalten wird, weil so viel Geld in ihren Wahlkreisen ausgegeben werden.
Ich glaube, wenn man sich die Analysen anguckt, dann ist ja auch relativ breit die Schlussfolgerung, dass das IRA bestehen bleibt. Aber dass es wahrscheinlich Anpassungen geben wird. Neuen Namen natürlich, aber auch, dass also dieser ganze Bereich fossile Energie, dass da nochmal zusätzliche Regelungen entstehen, die bislang ja eben den Ausbau der fossilen Energie eher einschränken. Trump selber sieht ja auch erneuerbare Energien immer noch als sehr schwierig an. Also er beschreibt das ja als eine wirtschaftliche Gefahr, also könnte negativen Einfluss auf die wirtschaftliche Stabilität der USA haben. Also ich würde sagen, dass er da schon eine relativ starke ideologische Position hat, was den Ausbau der Erneuerbaren angeht. Deshalb, also was ich mich frage, ist, wie kann man einwirken auf ihn, dass er zukünftig da vielleicht eine andere Position entwickelt? Weil also Tatsache ist ja, also wir haben darüber ja im Podcast auch schon ganz oft gesprochen, der Ausbau der Erneuerbaren geht ja massiv voran in den USA. In Texas haben wir jetzt so einen riesigen Aufbau gesehen der Kapazitäten wie seit langem nicht. Und da kann sich Trump natürlich auch nicht verwehren. Und er muss ja als Präsident dann auch im Gespräch mit vielen UnternehmerInnen sein, die natürlich auch ein Interesse haben, in diese erneuerbaren Industrie mit reinzugehen und da rein zu investieren. Deshalb, also wie schätzt ihr das ein? Wird da vielleicht auch nochmal ein Sinneswandel bei Trump stattfinden?
Ja, ich vermute, dass das auch ein Teil der politischen Theorie der IRA auch war, dass die erneuerbare Energien auch eine stärkere Industrie wird und in dem Sinne auch eine stärkere politische Stimme haben wird mit der Zeit. Das ist eine reine Machtlogik, aber irgendwann wird diese Industrie auch Einfluss auf Trump dann haben. Und ich glaube, darum wird es gehen.
Ich schaue gerade nach. Ich denke, das Allerüberzeugendste für Trump wäre billigen Strom aus Solarpanels für Mar-a-Lago, für seinen Club in Florida. Ich meine, das ist die Ebene, auf der man ihn überzeugt. Also wenn du ihn davon überzeugst, dass der Strom so billiger ist und zuverlässiger, dann ist der Mann dafür zu haben, denke ich. Er ist, wie Cam sagt, einfach kein Ideologe. Das heißt, was er nicht mag, ist, was er für eine Ideologie hält. Und er hält ja Klimawandel und grüne Ökozeug für Ideologie und das lehnt er ab. Aber wenn du ihm zeigst, dass es damit besser geht und dass die Autos cool sind, dann ist er, denke ich, dafür zu haben. Er kommt nicht aus der wirklich hartgesottenen Anti-Klima-Ideologie heraus. Das ist ein Missverständnis. Und ich meine, Kohle zum Beispiel, die 2016 für ihn ungeheuer wichtig war als Thema, kein großes Thema in diesem Wahlkampf, so wie ich das überblicke.
Ja, was ich nicht weiß, ist, wie seine Handelspolitik damit verbinden wird. Also wenn er Zölle gegen europäische und chinesische Technologien, genau, das wird es geben. Also das heißt, es wird alles gehen, nur wenn es um amerikanische Industrien geht.
Also vielleicht auch nochmal anschließend an das, was Adam gesagt hat. Ich glaube, was das ja auch sehr gut verdeutlicht, ist das Beispiel von Musk, ne, und Elektromobilität. Also da ist Trump ja auch immer sehr vehement aufgetreten. Also ich will die Subvention für Elektromobilität abbauen und das ist alles total Quatsch. Mhm. Und dann hat er irgendwann mit Musk ja irgendwie einen Freund gefunden, der ihn davon überzeugt hat, das ist eine gute Sache. Und jetzt hat er vor kurzem selber sich geäußert, naja, jetzt weil Musk mich so gut unterstützt hat im Wahlkampf, bin ich jetzt auch bereit, diese Subvention praktisch dazulassen und sehe das nicht mehr als des Teufels Zeug an. Also das heißt, ne, da genau sieht man diesen Deal. Also man kann ihn schon auch überzeugen mit Argumenten. Die Frage ist nur, müssen das dann solche Leute sein, die er dann achtet und die dann auch autoritär auftreten? Also er hat ja auch ein Faible für Putin. Und
nicht nur, Tim Cook hat das ja auch geschafft. Also wenn wir jetzt diese Zollpolitik machen und das Interessante daran, auch politisch gesehen, ist, dass das vom Weißen Haus bestimmt wird. Also Fiskalpolitik, große Gesetzgebung, Kongress. Handelspolitik hauptsächlich aus dem Weißen Haus, wie auch die Außenpolitik. Kampf fragte, öffnet das nicht die Türen für Korruption? Wie steht's damit? Und da habe ich mal gegoogelt und dann findest du in der letzten Phase der Trump Administration, wo sie diese Hochzollpolitik gegen China gefahren haben, fragt man sich natürlich, wie kommen Corporate Champions wie Apple damit klar? Die Antwort darauf ist, dass sie nach Washington gegangen sind und Apple hat zig Ausnahmeregelungen gefunden, um nicht von dieser Zollpolitik betroffen zu sein. Und Tim Cook ist, weiß Gott, kein Elon Musk, ist kein autoritärer Typ. Also Tim Cook ist klassischer Manager-Typ, Logistik, Supply-Chain-Experte, Techniker bis zum geht nicht mehr. Und von ihm ließ sich Trump wohl auch beeinflussen. Was Trump schätzt, sind mächtige Menschen, die Einfluss haben. Sie müssen nicht alle von der gleichen Sorte sein. Er weiß genau, was Apple ist. Er weiß, es war oder ist die wichtigste und wertvollste Firma der Welt. Wenn er mit diesem CEO zusammensitzt, dann weiß Trump, dass er mit einem wichtigen Mann sich trifft. Und wenn der Cook ihm erzählt, nee, Donald, verstehe, also hier oder Mr. President, hier läuft das, ist er überzeugbar. Und das ist wirklich das Modell. Es fehlt einfach das System. In diesen Sachen, denke ich, ist die Hoffnung, die bleibt, ist die, dass Trump für solche Deals zu haben ist.
Wenn wir nochmal beim Klimathema bleiben, wäre ja meine These, dass die heimische Klimapolitik keinen so dramatischen Umschwung haben wird, vielleicht einigermaßen gesichert ist. Aber die internationale Klimapolitik, da befürchte ich schon massive Rückschläge, weil da gibt es keine starken Interessensgruppen in den USA, jedenfalls keine, die für Trump wichtig sind. Und da geht es natürlich auch mit dem Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen oder auch der Klimarahmenkonvention, da geht es auch um im guten Sinne symbolische Politik. Ja, also das ist ja kein ganz hartes Regime, wo harte Sanktionen drohen, wenn irgendwie was schief geht. Aber man setzt einen Punkt auf der Weltbühne und ich glaube, das ist zu befürchten.
Vollkommen richtig, denke ich. Und das sieht man auch in den Umfragen. Klima war ja kein Thema bei dieser Wahl. Es gab ja auch kein Interesse. Die Karten waren verteilt, die Republikaner sind dagegen, die Demokraten sind dafür. Es gibt da nichts zu gewinnen. Aber die Republikaner sind wirklich dagegen. Also wenn du fragst, was sind die 10 wichtigsten Themen, dann kommt Klima ganz unten von den 10 und demonstrativ unten. 11% der republikanisch wählenden Menschen sind bereit zu sagen, Klima ist für mich ein wichtiges Thema. Und sie wissen natürlich genau, was das globale Meinungsbild ist. Es ist wirklich also so eine Trotzreaktion von ihrer Seite her. Und da hast du vollkommen recht. Trump hat nur zu gewinnen mit einer demonstrativen Ablehnung der globalen Klimapolitik. Er kann nur gewinnen, indem er sagt, ja, wir steigen wieder aus, dieses blöde Pariser Abkommen habe ich ja das letzte Mal auch gemacht. Die verrückten Demokraten haben uns wieder reingebracht, hat nichts gebracht, muss weg. Würde ich erwarten. Man weiß wirklich nie bei ihm und es ist keine hohe Priorität, aber von seiner Seite her.
Und ich glaube, trotzdem muss man auch sagen, dass diesmal die Klima-Community natürlich auch anders vorbereitet ist als beim ersten Mal. Ne? Also die haben intensiv an Plänen gearbeitet. Wie können wir mit den USA trotzdem noch zusammenarbeiten, auch wenn jetzt Trump an die Macht kommt und dann perspektivisch aus dem Pariser Klimaabkommen und Co. aussteigt? Und da sind die Vorschläge, dass man zum Beispiel, wie das damals auch schon bei der ersten Präsidentschaft gemacht wurde, nochmal stärker mit den Bundesstaaten zusammenarbeitet. Also gerade Kalifornien ist ein Vorreiterstaat, der sehr viel im Bereich Klimapolitik auch umgesetzt und vorangebracht hat. Dass man aber auch mit Unternehmen, die an der Dekarbonisierung arbeiten und daran Interesse zeigen, zusammenarbeitet. Da gibt es auch schon bestehende Zusammenschlüsse. Also wie schätzt ihr das ein? Sind das mögliche Maßnahmen, die trotzdem auch weiterhin zu guter Klimapolitik seitens der USA führen können, wo man dann das Weiße Haus so ein bisschen umgeht? Oder ist das alles nur Kosmetik, was nicht groß helfen wird?
Ich würde vielleicht eine Anmerkung dran setzen. In dieser Wahl haben die Demokraten große Rückschläge erlebt. Nicht nur in die Swing States, und nicht nur in den Red States, die von den Republikanern dominiert sind, sondern in dem ganzen Land, in den Blue States, in den Städten, wo die Demokraten vorher immer geherrscht haben. Ich glaube, es fängt jetzt an, eine große Selbstfindungsprozess bei den Demokraten, wo sie vielleicht vieles hinterfragen werden. Und ich glaube, diese Unterstützung für Klimapolitik wird vielleicht ein Teil dieser Überlegungen sein. Alles steht offen, glaube ich, was die demokratische Politik angeht in den USA.
Ich würde Kam vollkommen recht geben, aber nur strukturell für unsere deutschen Hörerinnen anzumerken, Kalifornien, wir sagen Bundesstaat, ist eine Volkswirtschaft der Größe Deutschlands, ist ungefähr auf dem gleichen Niveau in Sachen Klimapolitik. Das heißt also, der erneuerbare Anteil ist vergleichbar mit dem Deutschlands. Der geschichtliche Verlauf ist sehr ähnlich wie Deutschlands, fängt schon früher an in den 70er Jahren, ganz massiv ab 2000, Wind und Solar, beides mit drin. Das heißt also, es ist wirklich fast europäisch, möchte man sagen. Und das andere Bundesland mit einem sehr, sehr hohen erneuerbaren Anteil, das wesentlich und groß ist, ist Texas mit einer Volkswirtschaft der Größe Italiens und einem ähnlich fast europäischen erneuerbaren Anteil im Strommix. Nicht insgesamt an Energieverbrauch, weil Texas verbraucht einfach Unmengen Energie. Also diese Player darf man sich nicht klein denken. Das sind ebenbürtige globale Partner mit wesentlicher Relevanz und mit technologischer Entwicklung, die interessant ist, Netzausgleich, all das. Also es finden wichtige Klima- und Energiewende-relevante Experimente in Amerika statt. Darüber hinausgehend und ganz wichtig ist der Corporate Sector. Das heißt also die großen Unternehmen, die durch globale Commitments in gewisser Weise eingebunden sind. Und die bieten innerhalb Amerikas gewisserweise einen Ersatz für Carbonbepreisungen, weil sie langfristige Lieferverträge schließen mit erneuerbaren Firmen. All das ist also der feste Bestandteil. Aber ich würde Kam vollkommen recht geben, dass hier eine flächendeckende Diskussion stattfinden wird, ob wir sollen oder nicht, über die Prioritäten der Demokratischen Partei. Wie er tendiere ich dazu, erstmal zu sagen, dass sehr offen, in welche Richtung das geht. Es gab nach 16 die Interpretation, die klar war, Clinton war rechts, wir müssen nach links. Oder ein großer Teil der Demokratischen Partei war sich in dieser Richtung sehr klar. Und daraus kam dann 2018 Green New Deal, was ja auch transatlantisch Wellen geschlagen hat. Ich halte das für ein optimistisches Szenario. Ich will es nicht ausschließen, denn eines der Dinge, die lokal fehlgeschlagen hat in den Blue States, ist Gaza. Und Gaza ist ein linkes Thema und es kann sein, dass sich da einiges verschiebt gleichzeitig. Aber ich habe das Gefühl, dass Kam eher in die andere Richtung denkt, dass hier mehr ein konservativer demokratischer Schwenk zu sehen ist.
Also ich glaube letztendlich, das größte Thema wird Lebenskosten sein. Das beinhaltet auch Häuser, aber auch Energie und Lebenskosten. Und ich glaube, die Demokraten werden diesen Schluss vielleicht dann ziehen. Und was das bedeutet für Klimapolitik, lasse ich offen, aber ich weiß es nicht.
Lebenshaltungskosten wäre wahrscheinlich der präzise Begriff, nur damit da keine Missverständnisse kommen. Ich wollte nochmal auf diese internationale klimapolitische Ebene eingehen und auf dieses symbolische Handeln dort. Ja? Und natürlich bereitet die klimapolitisch aktive Community auf verschiedenen Ebenen die Reaktion auf Trump vor. Und ich erwarte, dass wir während der Klimakonferenz eine Vielzahl von politischen Signalen und Ankündigungen sehen werden, wo verschiedene Akteure, Corporations, also große Firmen, subnationale Akteure, die sozusagen das Commitment zum Pariser Klimaabkommen bekräftigen. Weil das ist momentan die Befürchtung, ne? Trump geht raus, ist natürlich ein Riesenplayer, die USA geht raus und das ganze System wird destabilisiert. Und es wird mit Sicherheit eine Vielzahl von erneuerten Bekräftigungen des Commitments zum Klimaregime geben und ich erwarte es auch von China. Also dass auch China da nochmal für sich natürlich auch eine Profilierungsmöglichkeit sieht. Adam, du bist ja auch so ein China-Spezialist ein bisschen. Wir haben oft über China gesprochen in unserem Podcast in den vergangenen Folgen. Wir setzen das in die Shownotes. Was denkst du, wie wird China reagieren, gerade auch im Klimabereich, auf diesen Ausstieg der USA? Werden sie ihre eigenen Commitments verringern? Wir haben ja diskutiert, dass die demnächst ein neues Ziel sich setzen müssen. Oder werden sie eher sagen, okay, das ist unsere Chance auf der Weltbühne, moralisch uns sozusagen den Moral High Ground zu gewinnen?
Ehrlich gesagt sollte man jeder Bemerkung vorausschicken, dass wenn die Situation in Amerika undurchsichtig ist, die Situation in Beijing ja schon seit langem sehr, sehr undurchsichtig ist, ist es sehr schwierig, da wirklich Einblick zu gewinnen in die Motivation. Es gibt zwei Thesen, Die eine wäre die Reaktive, die sagt, okay, jetzt bietet sich die Gelegenheit, wie 2017 damals, als China nach Davos ging und sich profilierte als der große Held der Globalisierung. Das ist eine Möglichkeit. Und das wäre die Richtung, in die du jetzt gerade argumentiert hast. Das finde ich, ist eine mögliche Interpretation. Hängt ein bisschen davon ab, inwieweit Beijing wirklich da selbst noch ein Commitment empfindet zu diesem internationalen Regime. Xi hat ja Trump zu einem Sieg unmittelbar beglückwünscht und in diesem Glückschreiben bezieht er sich auf die globale Ordnung und Kooperation und all diese Dinge. Das heißt also, Beijing mag in diese Richtung denken. Es gibt einen anderen Teil von mir, der sagt, wir überschätzen einfach den Grad, zu dem chinesische Entscheidungen überhaupt durch äußere Einflüsse und vor allem durch Einflüsse aus dem Westen beeinflusst werden. Und das ist ja so der Grundton meiner Interpretation Beijings in letzter Zeit. Und bezeichnend war ja 2020 der entscheidende Moment, in dem Beijing sich zu Klimaneutralität bis 2060 festlegte. Sie haben das vor der amerikanischen Wahl gemacht. Das heißt, Monate vor der Wahl, wo gar nicht klar war, wer jetzt siegen würde dort in Amerika, demonstrativ zu sagen, wir machen unsere Klimapolitik unabhängig von euch. Und die beiden Leute waren ja darauf erpicht, irgendwie einen Deal zu machen, weil sie ja überzeugt sind, dass es dieses Freerider-Problem gibt, als zentrales Problem der globalen Klimapolitik. Das heißt, niemand bewegt sich, weil niemand sich anderes bewegt. Und die Amerikaner denken sich halt als der größte Partner, der sich bewegen muss, damit andere Leute dann Commitments machen. Also wirklich ein recht verzerrtes Weltbild. Und mein Eindruck aus dieser Situation 2020 ist, dass China im Grunde sagen wollte, nee, wir machen jetzt Klimapolitik ganz unabhängig von euch. Und weil es sein muss und weil wir der größte Player sind und wir entscheiden tatsächlich. Wir haben damals ein Stück geschrieben, das auch in Beijing gelesen worden ist. Und das haben sie mir bestätigt. Also das war die Message. Und das hängt nicht von euch ab. Das machen wir selbst. Und ich finde das im Grunde eine positive Entwicklung. Amerika ist eine nicht glaubwürdige Partei in Sachen Klimapolitik. Wir müssen damit aufhören, Amerika eine Glaubwürdigkeit zuzurechnen, die sie einfach nicht hat. Das ist strukturell angelegt. Das hat sehr wenig mit der Politik zu tun. Bidens Administration war auch nicht glaubwürdig. Man muss sich ja nur ansehen, was mit fossiler Energieproduktion geschehen ist unter Biden, um das zu sehen. Sie machen grüne Energiepolitik, klar, aber das ist keine Klimapolitik. Es ist keine schlüssige Klimapolitik, die dort betrieben wird. Und Trump ist halt eine offenere Form der fossilen Neigung der amerikanischen Politik, die jetzt zutage tritt. Wenn man ernst macht in Beijing mit Klimapolitik, und ich glaube, sie tun es, muss man unabhängig von Amerika entscheiden.
Aber trotzdem könnte es ja sein, dass Sie jetzt die Analyse machen, dass es sich jetzt eine Opportunität für Sie ergibt.
Das ist die optimistischste Variante, die Jörg aufgemacht hat. Und es kann gut sein. Und wenn Sie das tun, dann ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen. Denn dann wissen wir, das ist ein Spielfeld, auf dem Sie wirklich spielen wollen. Und Sie benutzen das in dieser Richtung. Das würde mich in dieser Sache sehr optimistisch stimmen. Ich glaube, Sie sind sowieso ernst dabei. Aber wenn Sie dann das auch noch so ausnützen wollen, dann ist das ja nur zu begrüßen.
Wenn wir bei China noch mal einen Moment verweilen, also was da natürlich auch immer direkt aufkommt in Bezug zu USA, ist das Thema Zölle. Das hat ja damals Trump eingeführt, dann die beiden Regierungen hat diese protektionistischen Maßnahmen weiter ausgebaut. Und jetzt ist die Frage, was folgt jetzt bei Trump 2.0? Und er hat ja im Wahlkampf angekündigt, er wird die Zölle ausweiten. Also es ist die Rede davon, dass bis zu 60% Zölle auf importierte Güter aus China erhoben werden. Von anderen Ländern ist so 10-20% in der Diskussion. Also spielt sich das jetzt auf zu einem Handelskrieg zwischen USA oder China, aber auch anderen Ländern? Also Europa diskutiert darüber ja auch schon ewig. Darüber haben wir auch schon in diesem Podcast gesprochen. Also was sind die Folgen daraus? Also für die USA selber, weil das natürlich auch dazu führen wird, dass viele Güter enorm teurer werden als bisher. Aber natürlich auch für die Staaten, die ja größtenteils auch in diesen Ländern produzieren und damit betroffen sein werden.
Ich meine, wenn Trump eine Ideologie hat, dann hängt das doch mit Zölle zusammen. Also, dass eine tiefe Glaube ist, dass Zölle funktionieren, die sind gut für ein Land wie die USA. Und ich glaube, das war in der ersten Regierungszeit, als er gesagt hat, dass Handelskriege sind gut und die sind einfach zu gewinnen. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass er sich wagen würde, auch bis zu einem Handelskrieg zu agieren, was Zöllen angeht. Ich glaube, die Erfahrung aus der ersten Regierungszeit hat aber auch gezeigt, dass das enorme Kosten hat, auch für die USA. Der plant, die ganze Einnahmen aus Zöllen für verschiedenste Sachen in den USA auszugeben. Aber letztendlich, du würdest besser wissen, Adam, aber ich glaube, der hat riesige Summen ausgeben müssen, um die Bauern in den USA irgendwie die Gegenzölle aus China zu kompensieren.
Hier kommt die Inkohärenz wirklich sehr zum Vorschein. Wobei bei Trump, ich meine, der Wahlkampf war sehr auf Inflation ausgelegt, was ich natürlich immer wieder als Preisschock interpretieren will, aber Inflation war das Thema. Und dann liegt im Hintergrund diese Frage Lebenshaltungskosten. Obwohl bei Trump selbst weiß ich nicht, ob das wirklich für ihn das zentrale Thema ist. Das war wahlkampfentscheidend, denke ich. Aber ob das für ihn persönlich entscheidend ist, ist nicht klar. Er ist ja nicht jemand, der unbedingt sozial denkt in diesem Sinne. Aber er glaubt an Produktion, nationale Produktion, Arbeitsplätze und dass das alles irgendwie mit Protektionismus zusammenhängt. Wirklich beunruhigend ist, dass bei ihm wohl die Meinung ziemlich tief drin sitzt, dass die anderen die Zölle bezahlen. Hat, glaube ich, irgendwie das Verständnis eines Touristen, der dann irgendwie mit teuren Sachen aus dem Ausland kommt und dann muss der Tourist die Zölle zahlen. Es gibt verschiedene so Natural Experiments, wo Ökonomen versuchen, Trump-Anhängerinnen zu erklären, wer sie tatsächlich bezahlt. Und es ist immer sehr lustig zuzuschauen, wie nach einer Weile irgendwie ihnen klein wird. Oh, verdammt, oh mein Gott. Wirklich? Nee, ich zahle sie? Nee, kann das sein? Und dann kommt ein anderes Teil ihres Weltbildes, der sagt, ja, ja, klar, immer. Es sind immer die Unteren, die Konsumenten, die zahlen, glauben dran. Und dann merkst du, da hängt irgendwie alles nicht miteinander zusammen. Das ist sehr bezeichnend. Die Frage ist, wie das wirklich einschlagen wird. Das ist sehr, sehr komplex ökonomisch. Denn in der ersten Amtszeit haben wir hauptsächlich Verdrängung gesehen. Also der Handel ging weiter, die Defizite waren immer noch da, was nicht weiter erstaunlich ist, weil du ein riesen Fiskaldefizit hast und du heizt die amerikanische Wirtschaft an. Sie versprechen sie ja noch mehr anzuheizen. Das werden sie wohl auch halten, dieses Versprechen. Steuern werden irgendwie gesenkt werden, Ausgaben kommen bestimmt nicht runter, trotz der Protzerei von Elon Musk und all den Leuten. Denn die werden irgendwie merken, da gibt's rechtliche Rahmen, da kann man die Dinge einfach nicht machen. Das ist ja dieses Versprechen, Starve the Beast, wir reduzieren die Einkünfte und dann fallen die Ausgaben. Geschieht nie. Von der makroökonomischen Seite wird die Nachfrage da sein. Und wenn du dann noch Zölle drauflegst, das ist wirklich dann ein Preisschock. Wiederum kein inflationärer Prozess an sich, sondern einfach ein flächendeckender Preisschock. 30% aller verarbeitenden Industrie ist nun in China, da ist da nichts dran zu machen. Das fließt dann über Umwege nach Amerika. Ich war im Sommer in Mexiko, wenn du mit den Leuten dort redest, also die sind sehr hart gesotten. Also wenn die Amerikaner mit vertragsbrüchigen Zeilen kommen, also innerhalb des Rahmens des neuen NAFTA-Abkommens.
Das ist das nordamerikanische Freihandelsabkommen, ja.
Das heißt jetzt anders, US-Mexico-Canada-Agreement. Dann reagieren die und dann werden die Lieferketten abgeschnitten, das ist ganz klar. Und die Konsequenzen davon sind sehr gravierend. Es kann sein, dass die Neuverhandlung des kanadisch-mexikanisch-amerikanischen Handelsabkommens die wichtigste zollpolitische Entscheidung sein wird. Und das ist erst, glaube ich, übernächstes Jahr oder so fällig. Wir werden also sehen. Wie Kam vorhin meinte, das gehört wirklich zu den Glaubenssätzen von Trump. Und ich denke auch, dass er dort irgendwie liefern muss.
Und ich frage mich auch, ob er einige dieser Widersprüche durch Währungspolitik dann lösen kann oder wird, durch eine schwächere Dollar oder was. Das wird auch immer wieder erwähnt als große Hoffnung.
Aber wie macht man das, eine Abwertung einer Währung wie des Dollars? Ich meine, du kannst darüber reden, du kannst den Dollar irgendwie jetzt runterreden, aber das hilft nicht angesichts der massiven globalen Nachfrage nach amerikanischen Wertpapieren im Grunde, die alle Dollar denominiert sind. Dafür brauchst du Dollar, die werden dann gekauft und dann steigt der Dollar. Und da gibt es tatsächlich einen Vorschlag, nicht den Warenfluss mit Zöllen zu behängen, sondern den Fluss von ausländischem Geld nach Amerika herein mit einem Strafzoll zu belegen. Das heißt also, wenn du amerikanische Wertpapiere kaufen willst, musst du einen Strafzoll bezahlen. Denn das Argument ist, das Defizit entsteht ja auf der einen Seite durch die Nachfrage in Amerika, das ist die bekannte Seite, aber das Gegenpart dazu ist die Finanzierung, die vom Ausland kommt und die besteht in einer ausländischen Nachfrage nach amerikanischen Wertpapieren. Also wir können dieses Problem von zwei Seiten bearbeiten, wir können die ausländischen Güter teurer machen durch den Zoll oder die amerikanischen Wertpapiere weniger attraktiv durch einen Zoll. Und das wäre ein Schlag gegen den Status des Dollars und der amerikanischen Wertpapiere als Anker des globalen Systems. Und dann fragst du dich wirklich, ob Wall Street das mit sich machen lässt. Also ich habe in der FT gesagt, es leuchtet ein von makroökonomischer Seite her, das ist ein durchaus plausibles Modell. Aber im Moment wäre das eine Revolution gegen Wall Street und seinen Interessen. Und wo ist da die Koalition, die das macht?
Ja, da lass mich da gleich einsteigen. Auswirkungen von Trump auf Deutschland. Es gibt ja ein in bestimmten Kreisen gängiges Diktum, dass Deutschland früher dreifach abhängig war für die Energieversorgung von Russland mit dem russischen Gas, von China als Markt für den Verkauf der deutschen Produkte und schließlich die Abhängigkeit von den USA für die Sicherheit über die NATO. Und nun gibt es ja einen klugen Menschen, Brett Setzer vom US Council of Foreign Relations, der hat das neulich gesagt, das war früher so, aber heute ist es anders. Deutschland ist heute dreifach von den USA abhängig. Die Gasversorgung ist ebenfalls von den USA durch das Flüssiggas. Die Nachfrage inzwischen auch verstärkt von den USA abhängig und die Sicherheit unverändert auch von den USA. Also sozusagen die dreifache US-Abhängigkeit. Seht ihr das? Würdet ihr da Brett Setzer zustimmen? Ist das eine faire Charakterisierung? Und was bedeutet das für Deutschland angesichts der doch sehr unberechenbaren US-Politik?
Brett Setzer hat immer recht. Deutschland lebt seit Jahren gewisserweise in einer illusionären Welt in dieser Hinsicht. Das ist ja nicht neu. Das einzige Neue an diesem Trilemma ist der massive Gasimport. Aber die Abhängigkeit von der amerikanischen Nachfrage ist schon seit Jahrzehnten gegeben als Faktum. Geht zurück auf die Bretton Woods-Zeit, sogar auf die 50er und 60er Jahre, ist integral für das Wirtschaftswunder von Westdeutschland damals. Und es besteht in Amerika mittlerweile einfach nicht mehr die Bereitschaft, das mitzumachen. Und ja, es wird interessant zu sehen, auf welcher Schiene sie fahren werden, vielleicht alle drei gleichzeitig. Aber es muss eine andere deutsche Politik her, sonst sollte man sich nicht darüber wundern, wenn Amerika sich abkehrt. Also ich meine, das ist ja das wirklich Perverse gewisserweise an der deutschen Interpretation, dass man sich verlassen fühlt oder im Stich gelassen oder dass die Amerikaner die sind, die unzuverlässig sind. Das ist aus amerikanischer Perspektive das Gegenteil ist der Fall. Das ist auch eines der Gründe, warum die beiden Leute, die ja die Eurozonenkrise mitgemacht haben in der Obama-Administration und die erfahren haben, wie unkooperativ damals die Merkel-Regierung war, alles gesetzt haben als Brüssel auf ihren Partner. Ich meine, das ist ja sehr bezeichnend für die letzte Zeit, dass Washington eigentlich ihre Europapolitik über von der Leyen und Brüssel macht. Und weil sie dort glauben, eher vernünftige Leute zu finden als in Berlin. Aber mit Lindner und der FDP, das war auch in der zweiten Merkel-Koalition der Fall, kann man einfach nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen in der Finanzpolitik zu Hause und auch global. Und ich mache das jetzt relativ hart, weil man sich in dieser Hinsicht wirklich keine Illusionen hingeben soll. Deutschland wird von Amerika, auch von den beiden Leuten, nicht als in finanzpolitischen Fragen zuverlässiger Partner betrachtet. Mit der Ukraine und sicherheitspolitischen Fragen ist es etwas anderes. Und man hat dort einen gemeinsamen Arbeitsstil entwickelt. Also die Frage der Zusammenarbeit mit Deutschland, selbst zu besten Zeiten, das heißt Biden und Scholz und Obama und Merkel, wird in Washington, selbst von den Demokraten, als sehr, sehr schwierig gesehen.
Jetzt müsst ihr, glaube ich, trotzdem nochmal diese Makrofrage, dieses deutsche Modell nochmal ein bisschen erklären. Wo ist da exakt das Problem?
Also das Problem ist einfach die mangelnde heimische Nachfrage. Deutschland rühmt sich ja lange Zeit Exportweltmeister, mittlerweile einfach ein sehr wichtiger und erfolgreicher Exporteur. Und das wird als Zeichen der Qualität der deutschen Arbeit und der Technik gewertet und aus gutem Grund. Ausländische Kunden wollen deutsche Güter. Aber das ist eine mikroökonomische, um nicht zu sagen betriebswirtschaftliche Sicht der Dinge. Okay, den Firmen geht's gut, sie produzieren gute Güter, die werden gekauft. Aber woran das gemessen wird, ist die makroökonomische Seite, nämlich die Außenhandelsbilanz. Man freut sich nicht über die Exportzahlen, sondern über den Überschuss über die Importe. Und das ist geradezu pervers aus makroökonomischer Seite, denn die niedrig stehenden Importe belegen ja im Grunde nur, dass Deutschland zu Hause nichts Sinnvolles mit dem in der Außenwirtschaft erwirtschafteten Geld anzustellen weiß. Über einige Jahre ist das nicht schlimm und nicht ungewöhnlich. Deutschland ist ein auf hohem Niveau stehendem Land mit einer alternden Bevölkerung. Es macht Sinn, das Geld zum Teil im Ausland zu investieren. Aber über Jahrzehnte hinweg und bei der Erfolgslosigkeit der deutschen Auslandsinvestitionen noch dazu, muss man sich wirklich fragen, was ist das für ein Modell? Wozu dienen diese Exporte? Und die Antwort der gewöhnlichen Makroökonomik ist, dass dieses Ungleichgewicht, nicht der Erfolg der Exporte, das ist wirklich bedingt durch die Qualität der Güter, sondern das Klaffen zwischen den Exporten und den auf niedrigem Niveau verharrenden Importen diesem Ungleichgewicht in der heimischen Nachfrage entspricht. Und ein Teil davon ist die Obsession mit dem öffentlichen Haushalt und die Tatsache, dass ganz anders als praktisch alle anderen entwickelten Volkswirtschaften der Welt über Strecken hinweg der Schuldenstand in Deutschland als Prozentsatz des Bruttosozialproduktes fällt und dass Deutschland das auch noch normativ als Modell für ganz Europa versucht festzuschreiben. Und das ist das Problem. Das heißt, wenn man zu Hause nicht genug investiert, wenn man zu Hause im öffentlichen Bereich zur schwarzen Null das setzt, dann setzt man die gesamtwirtschaftliche Nachfrage unter Druck und produziert dann dieses Ungleichgewicht zwischen Importen und Exporten. Und das ist das Problem. Es ist im Grunde sehr durchsichtig, wird vom IWF, von allen möglichen anderen Stellen begutachtet und in Deutschland einfach ignoriert oder sogar es wird das Gegenteil gefeiert als Erfolg der deutschen Wirtschafts- und Finanzpolitik.
Diese unausgesprochene Annahme, dass die nötige Nachfrage nicht von der deutschen Binnenwirtschaft kommen kann oder kommen soll. Und das ist für mich eine große Frage, ob das sich ändern kann. Aber ich glaube, dahinter steckt eine kulturelle Glaube, dass es nicht anders sein kann. Deswegen ist es auch unausgesprochen.
Ich glaube, was ja auch nochmal wichtig ist bei dem Punkt, das hat ja auch zu starken Verwerfungen in der Vergangenheit innerhalb der EU geführt. Und wenn man jetzt nochmal auf Trump blickt, dann wird es natürlich wichtig, dass die EU jetzt eigentlich zusammensteht. Und bei verschiedenen Bereichen, also vor allem natürlich die Sicherheits- und Verteidigungspolitik, gestärkt auftritt und investiert und da eben auch unabhängig von der USA in Zukunft alleine bestehen kann. Und wenn jetzt Deutschland da weiterhin seinen eigenen Weg geht, wird das natürlich schwierig. Und gleichzeitig als größte Volkswirtschaft gucken die anderen EU-Staaten natürlich auch auf Deutschland. Und deshalb ist es jetzt auch so wichtig, dass jetzt zeitnah wir eine neue Regierung kriegen, die dann beherzt diese Probleme wieder angehen kann. Aber es gibt natürlich auch die Gefahr, wenn man jetzt in die andere Richtung schaut, dass jetzt die verschiedenen Staaten innerhalb der EU, die ja sowieso schon auch sehr unterschiedliche Agenten fahren, jetzt in Zukunft das gar nicht schaffen, eine gemeinsame Position zu finden und damit auch als starker Akteur seitens von Trump und der US-amerikanischen Seite wahrgenommen zu werden, dass es dann in nationalstaatliche, bilaterale Verträge und Abkommen mit den USA mündet und letzten Endes die EU weiter an Kraft verliert. Also ich glaube, das ist eine ernstzunehmende Gefahr und ich weiß nicht, ob ihr dem zustimmen würdet oder was ihr vielleicht auch von beiden Varianten für wahrscheinlicher handelt.
Also ich finde, zu Trumps Glaubenssätzen in der internationalen Politik gehört die Frage, was ist die EU, warum gibt es die EU, was muss ich wirklich mit der EU? Er hat einfach kein Verständnis für dieses Gebilde und ich denke, du hast das sehr schön beschrieben, Sarah. Das sind genau die Alternativen. Und die Biden-Administration war genau umgekehrt. Das heißt, es kommt jetzt als harter Schock. Denn die Biden-Administration hat ganz absichtlich gewisserweise eine Zentralisierung, eine Föderalisierung über Brüssel befördert. Und ich denke, Brüssel hat auch darauf reagiert. Und das hat dann auch innerhalb von der EU zu Verwerfungen geführt, weil von der Leyen einfach zu sehr vorgeprescht ist und nicht unbedingt den Rückhalt hatte. Also sie hat es unter anderem auch getan, weil die Situation natürlich dringend war, unter anderem, weil sie auch Rückendeckung von den Amerikanern hatte und zunehmend auch sagen konnte, hey, nee, sie reden mit uns. Und all das könnte sich unter Trump umkehren, wird sich unter Trump umkehren, ist ganz klar. Die Frage dann ist, wie die Europäer darauf reagieren. Die Begründungen könnten im Grunde nicht schlechter sein für eine gemeinsame Arbeit, denn in Deutschland fehlt es an einer politischen Macht im Moment. In Frankreich ebenso im Grunde. Das ist ja auch sehr, sehr zerfahrene politische Lage. Die stärkste Spielerin ist Meloni im Moment. Und sie ist jemand, die vermutlich auch einen Draht hat zu Trump. Und Orban ist ein Buddy. Orban wurde auch explizit bemüht im Wahlkampf als Beispiel, das kann man ernst nehmen. Und in dieser Ecke reden wir wirklich über so ein konservativer Flügel, muss man das fast nennen, der sehr, sehr hart drauf ist und der wirklich so eine wertkonservative Gegenrevolution gegen den Globalismus und den Liberalismus durchaus auch artikuliert und vertritt. Und Orban ist für sie ein wichtiger Partner. Wir können von Glück sagen, dass die polnische Regierung nicht mehr die ist wie in der ersten Amtszeit.
Aber ich will das mal konstruktiv wenden oder als Herausforderung für Deutschland formulieren. Ein positives Szenario wäre, dass die neue Bundesregierung anfängt, die deutschen Glaubenssätze auf die eine oder andere Weise zu hinterfragen und ihre Verantwortung für Europa und in Europa gerecht wird. Da ist auch eine potenzielle Chance drin. Ich sehe jetzt, wenn ich auf Friedrich Merz gucke, da jetzt nicht allzu viel Hoffnung, aber am Ende war die Union auch immer wieder pragmatisch und letzten Endes hat sie auch ein Interesse an einem Europa, das jetzt nicht einfach zerflattert wird. Also Ich finde, es ist eine entscheidende Frage jetzt, dass Deutschland seine Verantwortung in Europa wahrnimmt und an der Stelle auch seine schwarze Null-Glaubenssätze flexibel interpretiert oder revidiert, um an der Stelle Europa zu stärken.
Und das ist kein Opfer. Auch das ist für Deutschland einfach nur Gelegenheit. Was ihr braucht, ist irgendwie ein krisenhafter Anstoß, um euch davon zu lösen. Und ich meine, akut wird natürlich die Ukraine-Frage werden. Das geht dort wirklich um richtig, richtig viel Geld. Da sollte man sich keine Illusionen hingeben. Also ein vernünftig aufgelegtes Programm für die Ukraine beläuft sich auf 500 Billionen, 500 Milliarden Euro, so in dem Rahmen. Und das ist überhaupt nicht hoch hergeholt. Da muss entweder auf EU-Ebene oder nationaler Ebene oder aus irgendeiner Kombination muss richtig großes Geld her. Und das ist alles vollkommen bewältigbar. Also das deutsche Bruttosozialprodukt sind 4 Billionen. Also sowas lässt sich ohne weiteres tragen. Der Schuldenstand Deutschlands ist unter den größeren, wichtigen, entwickelten Volkswirtschaften ungleich geringer als sonst wo in der Welt. Es gibt riesige Nachfrage nach deutschen Anleihen. Man könnte sich das Geld für praktisch nichts leihen. Das heißt, es gibt wirklich keine Hindernisse hier, außer die politische Selbstblockade der Berliner Republik.
Ja, da würde ich auch zustimmen, dass das die erste große Krise ist, diese Ukraine-Politik. Das wird sich die Frage stellen, ob ein Friedrich Merz bereit ist, über eine marginale Änderung der bestehenden deutschen Politik hinauszugehen. Das ist machbar wirtschaftlich. Ob das politisch machbar ist, ist eine andere Frage, aber ich glaube, darum wird es gehen.
Ja, ich glaube, es bleibt spannend. Eine sehr umbruchintensive Zeit, auch mit vielen Herausforderungen. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch immer mal wieder einzelne hoffnungsvolle Momente identifiziert oder geben zumindest die Hoffnung nicht auf, dass sich manches davon vielleicht noch in eine bessere Richtung entwickelt. Deshalb also vielen Dank. War ein sehr spannendes Gespräch. Ich glaube, wir konnten einiges mitnehmen. Wir freuen uns auf die nächste Folge und bleibt uns treu.
Ja, danke.
Danke.
Tschüss, tschüss.